Was für eine Biografie muss man haben, dass man so ein größenwahnsinniges Projekt macht?
Ja, das ist schon ambitioniert. Ich glaube, größenwahnsinnig ist es noch nicht oder wahnsinnig ist es noch nicht. Wir sind alle sehr kalkuliert in unserem Vorgehen und Wahnsinn hat so etwas Unberechenbares, Unkalkulierbares. Landwirtschaft ist ein herausforderndes Geschäftsfeld. Investoren suchen oft nach etwas, das eine schnelle Rendite abwirft, das schnell wächst, das skalierbar ist, das irgendwo ein Exit, den man dann anstreben kann. Und wir in der Landwirtschaft, wir bieten eigentlich nichts von dem.
Vor 2 Jahren habe ich zum ersten Mal von diesem Megaprojekt gehört. Da gibt es 3 Schweizer Jungunternehmer, die in Sambia 770 Hektar Land gepachtet haben und da jetzt Kaffee machen werden. In einer Region, wo es kaum Arbeit gibt, in einem Land, das kaum auf der Kaffeelandkarte erscheint, mit einer Idee, die in ihrer Technologiefreundlichkeit beispiellos ist. Was sind das für Typen, die so ein Projekt machen? Wo kommt der Wunsch her, etwas zu tun, was noch keiner gemacht hat? Und warum macht man das? Darüber habe ich mit Luca und Fridolin gesprochen, 2 von 3 Geschäftsführern. Luca war bei mir im Studio in Basel, Fridolin hat sich aus Sambia zugeschaltet. Und dieser Podcast besteht jetzt aus 3 Teilen. Zuerst reden Luca und ich über die Motivation, das Mansunsu-Projekt zu machen. Dann hören wir bei Fridolin nach, wie sie das technisch umsetzen. Und zum Schluss hören wir nochmals Luca, der erzählt, was es eigentlich für ein Kaffee ist, den sie da produzieren und wer den kaufen könnte. Ich wünsche euch ebenso viele staunende Momente, wie ich sie hatte. Das ist Geofea Futurica. Ich bin Philipp Schallberger. Herzlich willkommen.
Sambia war früher eine Kolonie von England und wir konnten mit diesen Dokumenten die Geschichte bis ungefähr 1890 zurück tracken und das Land wurde seit damals als Landwirtschaftsland benutzt und es war sogar einmal eine Kaffeefarm.
Wann war das?
Es war etwa 1940. Ja. Und das war eine Familie Jenkins, die hat uns kontaktiert, oder ein Kind von dieser Familie hat uns kontaktiert, die haben das gesehen, aber die mussten das oder haben das aufgegeben. Kaffee war nicht die Zukunft, die sie sich erhofft haben. Man konnte das nur per Flugzeug exportieren und so machte das keinen Sinn, dort Kaffee anzubauen. Und dann ging das Land zurück in den Besitz einer sambischen Familie von sogenannten Herren Tenkwacha. Tenkwacha ist sein Spitzname. Er hat begonnen mit 10 Quachas. Quacha ist die Lokalwährung und hat dort begonnen, ein kleines Imperium, Lokalimperium aufzubauen. Und dann haben wir das übernommen.
So, und ihr seid auch auf dem Weg zu einem Imperium. Ihr macht 770 Hektar Land. Das habt ihr gepachtet. Also ihr habt es nicht gekauft, aber ihr habt es für mehrere Jahrzehnte so gepachtet. Und ihr macht da Kaffee. Ihr möchtet da in Sambia im Nordosten Kaffee produzieren. Also nur die Geschichte fand ich ja so gut, als ich davon gehört habe. Und wir müssen eigentlich mal reden. Denn was für eine Biografie muss man haben, dass man so ein größenwahnsinniges Projekt macht?
Ja, das ist schon ambitioniert. Ich glaube, größenwahnsinnig ist es noch nicht oder wahnsinnig ist es noch nicht. Wir sind alle sehr kalkuliert in unserem Vorgehen und Wahnsinn hat so etwas Unberechenbares, Unkalkulierbares. Und wir sind natürlich bereit, Risiken einzugehen, mutig diese einzugehen, aber ich glaube, unser Umgang mit den Risiken lassen sich auch kalkulieren und wir wissen insofern, was wir tun. Wir haben alle jung und ambitioniert ins Berufsleben gestartet. Ich habe nach meinem Abschluss also in den Agrarwissenschaften an der ETH in Zürich habe ich in der Elfenbeinküste im Farmaufbau gearbeitet. Fridolin, mein Geschäftspartner.
Das war auch bei Kaffee oder das war?
Nein, das war Kakao und Gummi und ein Agroforce-Projekt, also eines der größten Agroforce-Projekte in Westafrika, das wir dort aufgebaut haben. Mein Geschäftspartner Fridolin, der hat ebenfalls an der ETH Agrarwissenschaften studiert und der hat sich sein ganzes Berufsleben dem Kaffee gewidmet. Und Yannick, der Dritte im Bund, der bringt umfassendes Wissen in den Bereichen Finanzen, Administration und Use und Recht mit. Und in diesem Sinne spitzt sich das eigentlich alles zu auf das, was wir jetzt machen. Also das klingt vielleicht zu Beginn etwas größenwahnsinnig oder etwas mutig, was wir da tun, aber wenn man alle diese Fähigkeiten zusammensetzt, dann kommt man dann irgendwie dann auf eine Farm, wie wir sie haben.
Es ist ja oft so, wenn man rückwirkend was betrachtet, dann kann man das so in der Rückblende erklären und dann klingt alles logisch, aber ich möchte da kurz nachhaken. Also wir haben auch eine Farm, die ist knapp 4 Hektar groß. Aber was war denn bei euch der Wunsch? War der Wunsch, Kaffee zu machen und jetzt war halt dieses Land so groß? Oder dachtet ihr, nein, wir machen Kaffee und wenn, dann auf einer Skala wie eben dieser?
Wir haben, Fridolin und ich, wir hatten Einblick in die Landwirtschaft, auch in kommerzielle Farmen, kommerzielle Landwirtschaft, in verschiedenen Crops oder Kulturen, wie ich erwähnt habe, war ich im Kakao, im Gummi, im auch etwas Palmöl und Agroforst. Fridolin hat sehr viele Farmen gesehen im Kaffee auf verschiedenen Kontinenten. Und wir haben schon früh gemerkt, dass das eigentlich besser gehen sollte oder besser möglich sein sollte, die Arbeit, das Land zu bearbeiten, mehr Hand in Hand mit der Natur, Hand in Hand mit dem Menschen. Das war irgendwo der Ursprung, dass wir gedacht haben, mit unserem Background, mit unserer Erfahrung sollten wir in der Lage sein, das nicht nur zu replizieren, sondern auch besser zu machen. Und dann kam natürlich auch die Frage, ja, wie macht man denn das? Und wir sehen die Zukunft nicht darin, dass wir noch subventioniert sein sollten durch eine Stiftung, durch Fördergelder, sondern dass eigentlich das Produkt, das man anbaut, dass das schlussendlich ermöglicht, dass man finanziell nachhaltig eine Farm betreiben kann. Und dazu braucht es eine gewisse Größe.
Also Größe, wenn wir da schauen, wie groß eigentlich Farmen sind, also mit eurer Größe, damit gehört ihr wahrscheinlich zu den, da wo ihr arbeitet, was ist also die Geschichte dieses Ortes? Mal ganz kurz, wer ist da, wer war vor euch da? Farmen, aber auch da sind 400 Hektar Farmen, die gehören zu den ganz großen. Dann gibt es ein paar Outliers, die sind deutlich größer, aber die meisten Farmen sind nicht so groß. In Sambia selbst, wie ist es da? Wie viel Kaffee wird da produziert und eure Farm gehört zu den größten da?
Kaffee in Sambia ist eigentlich non-existent. Das gibt es so nicht wirklich. Es ist ein sehr kleiner Teil im Vergleich zu anderen landwirtschaftlichen Gütern, die angebaut werden. Auch auf der globalen Landkarte. Also jeder, der mit Kaffee zu tun hat, der, wenn man über Kaffee spricht, dann kommen die üblichen Provenienzen. Kolumbien, Äthiopien, solche Länder. Aber es kommt nicht Sambia. Also Sambia ist auch etwas eine Nische, etwas unbekannt für Kaffee. Es gibt ein Dutzend Player in Sambia selber. Die meisten sind Farmer, die das nebenbei machen. Also die haben Weizen oder Mais oder Rinder und dann haben sie vielleicht noch 10 Hektar Kaffee, den sie ein bisschen bewirtschaften. Und dann gibt es den einen großen Player, das ist Olam. Der macht rund 95% der Landesproduktion.
Ah ja, okay.
Aber wir dann, Mount Sunzu als Farm, wir sind dann die zweitgrößten, aber bedeutend kleiner als der größte. Aber dennoch größer als alle anderen zusammen. Also da gibt es eine starke Abstufung, eine sehr große von dem Größten zu uns und dann auch eine große Abstufung von uns zum Rest der Kaffeeproduzenten.
Nimm uns doch mal gerne mal kurz mit auf so eine, auf deine Memoiren in den letzten paar Jahren. Also wann ist die Idee geboren, so etwas zu tun? Was, wann kam der Pachtvertrag und wo steht ihr jetzt und wann kommt der erste Kaffee?
Die Idee, die ist geboren jetzt etwa vor 8 Jahren, 2016, 17. Da haben wir mit dem Gedanken begonnen zu spielen und kurz darauf haben wir dann auch wir haben dann nicht an Kaffee gedacht, das muss man noch sagen. Wir haben grundsätzlich die Augen offen gehabt für, wie können wir unsere Idee von Landwirtschaft umsetzen. Also wie ich vorhin gesagt habe, wir wollten das besser machen. Wir haben gesehen, was nicht so gut läuft und haben gedacht, wir können das und wollen das besser ein Modellprojekt, ein Vorzeigeprojekt machen. Aber das hätte auch Kakao sein können. Okay. Es hätte nicht Kaffee sein müssen. Wir hatten dann die Chance, in Sambia ein Stück Land zu pachten, ein 99 Jahre Lease zu übernehmen. Das ist die übliche Form in Sambia. Und das war dann etwa 2017 auch in dieser Zeit. Dann hat es sehr lange gedauert, bis wir die Finanzierung gefunden hatten. Und dann im Jahr 2019 konnten wir die Firma gründen, im Jahr 2020 das Land dann kaufen. Mhm. Also vier Jahre später seit dem ersten Gedanken. Und jetzt noch einmal 4 Jahre später, 2024, ernten wir den ersten Kaffee.
Erntet ihr die ersten Früchte? Also das braucht natürlich sehr viel Vorlauf. Aber Finanzierung, das war auch wirklich so, ja, eine meiner ersten Fragen, dachte ich, hey, wie kann man das stemmen? Kannst du da ein bisschen Einblick geben? Also ich kann es dir so sagen, wir haben, bei uns kostete eine Manzana, das sind 0,67 Hektar in Nicaragua. Die Kosten, wenn die bepflanzt sind, schon mit Kaffeepflanzen, kostet das irgendwo zwischen 12.000 bis 16.000 Dollar. Jetzt ist es natürlich so, ich glaube, ihr habt Land gepachtet, schrägstrich gekauft. Das lag brach, in Anführungsschlusszeichen. Also es war Landwirtschaftsland, aber es gab noch keinen Baumbestand. Ist das richtig so?
Korrekt, ja.
Okay, also da gab es noch keinen Kaffee. Es gab mal Kaffee, aber jetzt gab es noch keinen Kaffee. So, und wie stemmt man so eine Finanzierung? Was sind da für Finanz-Backups dabei?
Also es brauchte ordentlich Geld. Wir sind drei Jungunternehmer oder junge Unternehmer und verfügen nicht über das nötige Kapital. Ein Kapital, um so ein Farming Enterprise zu starten. Das heißt, wir sind auf Geldgeber und Investoren angewiesen. Wir haben sicher 3 Jahre lang erfolglos versucht, Partner zu finden, die da mitmachen. Aber das hat sich als sehr schwierig erwiesen.
Warum?
Landwirtschaft ist ein herausforderndes Geschäftsfeld. Investoren suchen oft nach etwas, das eine schnelle Rendite abwirft, das schnell wächst, das skalierbar ist, das irgendwo ein Exit, den man dann anstreben kann. Und wir in der Landwirtschaft, wir bieten eigentlich nichts von dem. Also wir haben dann Renditen, sagen wir, 5, wenn es gut kommt, 7, vielleicht realistischerweise nach 7 Jahren gibt es dann eine Rendite, es gibt niedrigere Margen, den Exit, der ist nicht im Businessplan garantiert. Also das ist eine Situation, die den Investoren nicht liegt, besonders natürlich in einem Markt wie in der Schweiz oder in Europa, wo man viele Möglichkeiten hat in Fintech oder Pharma oder solche Sachen und dort hat man dann einen Hockeystick, den man erreichen kann. Wir konnten aber durch das Netzwerk, oder langsam haben wir begonnen, ein Netzwerk aufzubauen und konnten Schritt für Schritt wirklich gute Investoren gewinnen. Das sind Menschen, die selbst durch harte Arbeit und eigene Leistung einen gewissen Erfolg sich erarbeitet haben. Sie glauben an Unternehmertum, sie glauben auch an uns und sie sehen oder sahen das Potenzial in unserem Projekt. Und wir konnten sie dann von unserem Traum begeistern. Und jetzt freuen Sie sich natürlich auch darauf, den ersten Kaffee kosten zu dürfen.
Ja, also die erste Rendite sind dann 250 Gramm gerösteter Kaffee. Das muss vielleicht manchmal auch reichen. Aber klar, Kaffee und Landwirtschaft im Allgemeinen sind langfristige Projekte. Ich finde das ganz gut, dass du jetzt auch das mal so erwähnt hast. Eben, es ist nicht so einfach, die Art der Investoren da zu finden, die es dann auch braucht. Geld findet man immer, aber zu welchen Konditionen, das ist dann was anderes. Und eben gerade so in dem Ausmaß, da wo ihr unterwegs seid, ist es schon nochmal eine andere Nummer. Ihr seid drei Schweizer, das hast du erwähnt. Ihr wart alle an der ETH Zürich. Ihr habt einen agronomischen Hintergrund. Ihr habt das alle gemacht. Ihr habt verschiedene Erfahrungen gesammelt in Kaffee, Kakao, in anderen Crops weltweit. Versammelt jetzt eure Kenntnisse und Freundschaft dann wieder auch in Sambia. Aber ihr seid drei Schweizer. Erstens, warum Sambia und mit wem arbeitet ihr vor Ort zusammen?
Vorneweg noch, der dritte ist kein Agronom. Der dritte kommt aus der Betriebswirtschaft. An der Uni Zürich hat er studiert, das ist Janik. Aber die anderen zwei, Fridolin und ich, das sind die Agrarwissenschaftler. Das ist eine Ergänzung. Also Sambia, das war eine Opportunität, die wir gesehen und gefunden haben. Das war nicht so geplant. Wir haben nie gesagt, wir machen Kaffee. 2020 beginnen wir eine Kaffeefarm in Sambia. Mhm. Das war nicht so, wie wir gestartet haben. Wir haben eher die Opportunitäten gescreent und dann gesehen, dass das möglich ist. Und der Zufall wollte es, dass wir Land gefunden haben. Und der Zufall wollte es, dass es geeignet ist, um Kaffee anzubauen.
Aber Land gefunden haben, also ihr wart offen oder ihr habt absolut, also konkret in Sambia gesucht oder Tansania wäre auch auf eurer Liste gewesen?
Ja.
Oder es musste die Region in Afrika sein oder könnte es auch irgendwie
Nein, das war sehr erratisch. Wir waren offen für alles. Also ich hatte ein Netzwerk von der Elfenbeinküste, hatte ein Netzwerk in den Food- and Agri-Bereich. Fridolin hatte ein Netzwerk auch in verschiedenen Ländern von seinen Kaffee-Erfahrungen. Und so haben wir einfach ein Screening gemacht. Wir haben die Idee geteilt und wir haben geschaut, was da zurückkommt. Ja. Und der Zufall wollte es, dass über einen Bekannten haben wir dann in Sambia ein Stück Land gefunden.
Du, und ich stelle mir jetzt das so vor, jetzt kommen da so drei junge, gut ausgebildete Menschen mit einem Rucksack voll an Erwartungen, Hoffnungen, Erfahrungen mit einem Investorenpolster und jetzt nehmen die mal knapp 800 Hektar Land. Ist man da willkommen?
Es kann sehr herausfordernd sein, sich in einer neuen Umgebung zu etablieren. Mhm. Aber mit der richtigen lokalen Vernetzung, mit dem richtigen Ansatz, mit dem richtigen respektvollen Umgang mit den Leuten, mit der Kultur, kann es möglich sein, dass man sich integriert. Also vor Ort werden wir als Arbeitgeber, als Investoren und im engeren Kreis auch als Freunde wahrgenommen. Wir leben dort und integrieren uns jeden Tag ein bisschen mehr. Mhm. Die Offenheit, die ist da. Ich glaube auch, der größte direkte Nutzen ist die Schaffung von Arbeitsplätzen und damit verbunden das Bezahlen von Löhnen. Das Gebiet im Norden von Sambia leidet unter der höchsten Arbeitslosenquote in Sambia. Formelle Arbeit ist nicht existent, das gibt es nicht. Es gibt 2-3 Arbeitgeber, die nicht die Leute absorbieren können, die dort leben. Und mit formeller Arbeit kommen viele Vorteile, die wir oft vergessen oder oft als selbstverständlich anschauen. Also zum Beispiel das Bezahlen von Sozialkassen, Pensionskassen, Kranken- und Unfallversicherungen und natürlich Geld, bares Geld, das in die Gemeinschaft fließt. Mhm. Und ich würde sagen, genauso viele, ein bisschen weniger ersichtliche positive Effekte haben wir auch oder Auswirkungen gibt es auch durch unsere Präsenz, die man nicht so einfach messen kann. Aber wir sehen das an bestimmten Indikatoren. Also wir sehen, dass die Häuser renoviert werden. Wir sehen, dass viele Haushalte Solarpanelen jetzt haben. Also alle Dörfer, die sind nicht an den Strom angeschlossen. Also wenn es dunkel ist, ist es dunkel. Und jetzt sieht man dann schon viele so Solarpanelen, um ein bisschen Licht zu haben oder das Handy zu laden. Man sieht das auch, dass die Leute die Kinder in die Schule schicken können, dass es Geld gibt, um zum Arzt zu gehen, bevor es zu spät ist. Also nicht erst, wenn es eigentlich schon zu spät ist, um zum Arzt zu gehen, sondern dass man einfach gehen kann und sich kontrollieren lassen kann. Man sieht es, dass es mehr Fahrräder hat. Die Leute kommen mit dem Fahrrad zur Arbeit. Und ich denke auch, dass die Ernährung, dadurch, dass Geld vorhanden ist, wird die Ernährung reichhaltiger, sie wird besser. Und alle diese Effekte, die lassen sich von uns nicht messen, aber ich glaube, die haben eine riesen Auswirkung auf das gesamte zukünftige Leben eines Menschen.
Dieser Betrieb, der muss ja unterhalten werden. Das sind 770 Hektar Land, aber wie viele Hektar? Auf wie vielen Hektar macht ihr Kaffee?
Wir haben das Land ist rund 770 Hektaren groß. Ein Teil davon ist Berg und ein Teil davon ist Schwemmland, Feuchtgebiete. Ja. Und wir haben eine Fläche herausgenommen von rund 200 Hektaren, die wir für den Kaffeeanbau benutzen. Im Moment sind 115 in Betrieb. Wir bauen dieses Jahr weitere 35 Hektaren an und dann sollten nächstes Jahr noch einmal 50 dazukommen, sodass wir dann auf 200 Hektaren sind. Und so wollen wir das auch lassen, im Sinne, dass wir rund 2/3 der Fläche als Ökozone oder Ausgleichsfläche haben. Wir schützen das aktiv, den Wald schützen wir aktiv, der heißt Miombo-Wald, das ist ein sehr artenreicher Wald. Und auch das Schwemmland schützen wir Und das ist natürlich eine schön zu sehen, dass man da Tiere hat, Pflanzen hat und dann eben natürlich den Kaffee.
Du, und dieser Betrieb eben, der muss unterhalten werden. Wie viele Menschen arbeiten da?
Wir haben im Schnitt etwa 120 Leute, die bei uns sind. Jetzt während der Ernte sind, ich würde sagen, noch einmal 80 bis 100 Leute mehr. Aber jetzt für diese 115 Hektaren haben wir etwa 120 Leute, die täglich bei uns sind. Es gibt Spitzen, aber das ist etwa der Schnitt.
Also, was wir ja immer anstreben, sind Vergleiche. Kaffee kann man gut vergleichen mit, kann man sensorisch vergleichen mit anderen Dingen. Aber weißt du, so in den letzten Jahren hören wir das von überall, dass es einfach keine Arbeitskräfte gibt. Also wir haben einen Fokus auf Zentralamerika. Ja? Und durch die geografische Nähe in die USA zieht es ganz viele, vor allem junge Menschen, in die USA und verlassen Kaffee-Regionen. Bei euch ist es aber weniger so, höre ich da raus. Und ihr seid in einer Gegend, wo es gar nicht viel anders gibt.
Korrekt, bei uns hat es sehr viele Leute. Also Afrika im Generellen ist ein junger Kontinent. Sambia ist auch ein sehr junges Land. Also behafte mich nicht auf die Statistik, aber ich denke, dass etwa 40% ist unter 20 Jahre alt. Das heißt, da sind viele Arbeitskräfte vorhanden, aber Arbeitsmöglichkeiten im formellen Sektor gibt es nicht viele. Es gibt natürlich vieles in der Subsistenzwirtschaft, die eigene Farm oder den Holzschlag und Kohleproduktion, was natürlich ökologisch nicht wirklich gut ist, aber ein Zweig ist, den viele Leute machen, oder Straßenhändler, solche Sachen gibt es schon. Aber das ist, da kommt einmal etwas Geld und dann wieder nicht. Und dann, wie gesagt, Pensionskassen, Krankenunfallversicherung, das wird dann nicht bezahlt. Also es gibt einen Überschuss an Arbeitskräften im Vergleich zu den Arbeitsplätzen.
Ich komme noch mal kurz auf den schweizerischen Faktor zurück. Du hast es ein paar Mal gesagt, also Krankenkasse, Sozialversicherung, das war für euch immer klar. Also wenn ihr irgendwo auf der Welt was macht, so dann nach dem Standard, mit dem ihr aufgewachsen seid und möchtet da auch was Neues wagen und etwas, was vor Ort vielleicht gar noch nicht existiert?
Da stellte sich die Frage nie. Also wir kommen mit unserem Mindset, oder wir bringen unsere Werte, wir bringen unsere Prinzipien mit. Sachen wie Löhne über dem Mindestlohn, Sachen wie Krankenversicherung, Unfallversicherung, Pensionskassen, ein Arbeitsplatz, der frei von Diskriminierung ist. Solche Sachen, das geht für uns ohne das zu sagen. Treffen natürlich manchmal ein bisschen verschiedene Welten aufeinander, aber das ist die Standards, die wir leben vor Ort und die wir auch so sehen wollen. Ja.
Was für Menschen arbeiten bei euch? Sind das junge, halbjunge, alte Menschen?
Durchmischt. Also wir haben viele, viele Junge, wir haben aber auch, ich würde sagen, viele im Alter zwischen 30 und 45. In diesem Bereich gibt es auch viele. Wir haben rund ein Drittel Frauen. Ich glaube, das ist außergewöhnlich für ein Land wie Sambia, wo doch die Geschlechterrollen sehr stark traditionell sind. Wir haben aber auch viel Fluktuation, das muss man auch sagen. Es gibt Leute, die kommen und die gehen. Einerseits gehen die dann komplett und kommen nicht zurück, und andererseits haben wir viel Fluktuation auch in Leuten, die sind dann einmal weg ein paar Tage und dann kommen sie wieder. Aber das hat einfach damit zu tun, dass man nicht gewohnt ist, in diesem formellen Arbeitsrhythmus zu arbeiten. Aber wir haben alle möglichen Leute, die bei uns zur Arbeit kommen. Wir sind offen für alle. Die meisten sind natürlich unqualifiziert oder haben keine formelle Qualifikation. Das ist manchmal natürlich problematisch, wenn man etwas qualifiziertere Arbeiten ausführen will, ob das jetzt ein Fahrer, Traktorfahrer ist oder ein Lagerist, der dann auch rechnen und schreiben können sollte, oder Elektriker, Maurer, diese Sachen. Dort wird es dann manchmal etwas problematisch, gute Leute zu finden. Aber der Vorteil an der Landwirtschaft ist auch, dass die Handarbeit, die man Tag ein, Tag aus macht, da können wir auch viele, viele Leute absorbieren, die keine formelle Qualifikation haben.
Du hast es gesagt, ich nehme dich jetzt beim Wort, ihr transportiert auch Werte, die für euch unhinterfragbar sind. Und so wollt ihr auch handeln und so wollt ihr agieren. Hast aber auch gesagt, eure Idee der Landwirtschaft und Dinge besser machen. Was ist denn eure Idee der Landwirtschaft und besser als was?
Also wir haben ganz klar ein Ziel, dass wir die Wirkung messen können, die wir haben in der Landwirtschaft, also die ökologische Wirkung, aber auch die soziale Wirkung. Und dort wollen wir besser sein bei diesen zwei Punkten. Wir wollen auch besser sein, sagen wir, in den mehr betriebswirtschaftlichen Themen wie Effizienz oder auch Qualität, was dann wichtig ist für einen Abnehmer. Aber die Bereiche Ökologie und sozialer Footprint, dort auch, wollen wir auch besser sein. Und Fridolin wird da noch weiter darauf eingehen, nehme ich an. Er ist der Ingenieur oder der Architekt dahinter. Aber wir wollen zum Beispiel Kaffee produzieren, der netto ein zwei Drittel kleineren CO2-Fußabdruck hat als die Benchmark, die globale Benchmark. Wir haben ein Bewässerungssystem, das rund ein Drittel weniger Wasser benötigt, als das sonst benötigt werden würde. Also das sind Beispiele, die zeigen, dass wir sehr stark interessiert sind daran, das landwirtschaftliche System besser zu gestalten. Mhm. Und Landwirtschaft gibt es seit Tausenden von Jahren. Also die oftmals fragt man nach der Innovation und nach der Neuerfindung von etwas. Unser Gedanke dazu ist, dass man verschiedene Elemente nimmt, die es bereits gibt auf der ganzen Welt. Also wir suchen, wo gibt es gute Sorten, zum Beispiel Kaffeesorten? Wo gibt es das beste Bewässerungssystem? Was ist zum Beispiel die optimale Pflanzungsdichte? Und so setzen wir dann das System zusammen wie Puzzlestücke und kreieren dann in der Summe ein neues und ein innovatives System.
Dieser erwähnte Fridolin lebt und arbeitet mit seiner Familie auf dem Estate in Sambia. Wir haben über sein Satelliteninternet gesprochen und er hat mir erklärt, wie Mount Sunzu die Kaffeelandwirtschaft so modern wie möglich gestalten möchte.
Wir sind jetzt, sagen wir, knapp 4 Jahre hier und die Pflanzen sind, sagen wir, jetzt knapp 2,5 Jahre hier. Das heißt, es ging eigentlich ein gutes Jahr. Bis wir bereit waren zu pflanzen. Es ging da nicht eigentlich um Roden, eben weil da nicht viel Wald war. In diesen Bereichen, wo wir gepflanzt haben, wir haben sehr viel Wald, den wir aber als Wald so schützen. Mhm. Aber was die große Arbeit für uns war, war das Entfernen von oder Ausebnen von ehemaligen Termitenhäufen. Termiten, ja. Für alle, die das nicht kennen, ist so etwas Ähnliches wie Ameisen, aber die ernähren sich, diese Art von Termiten ernährt sich von Boden und baut riesige Häuser oder Termitenhäuser, und das ist pro Haufen ist das etwa 900 Kubik Erde und wir haben 2 solche Häufen pro Hektar. Das ist relativ viel Aufwand, um das auszuebnen.
Ja, dann habt ihr das Land vorbereitet und dann die Pflanzen gesetzt. Wie fühlt sich das an? Also du hast die beim Wachsen beobachtet. Ist ja wie, also wirklich ein Beobachten. Wie geduldig bist du?
Ich bin sehr geduldig, aber ich musste überhaupt nicht geduldig sein, weil ich glaube, ich hatte noch nie eine Zeit im Leben, die so schnell vergangen ist wie die letzten 4 Jahre. Also mit Geduld hatte das gar nichts zu tun. Ich bin von Tag zu Tag erneut überrascht, wie weit wir schon sind und wie viel schon passiert ist.
Also das eine sind die Pflanzen, ne? Aber damit ist ja nicht alles getan, denn ihr macht die ganzen Prozesse auch selbst. Also ihr habt eine Baumschule, ihr pflanzt die Kaffeepflanzen, ihr macht die ganze Verarbeitung. Ihr macht aber auch ein Bewässerungssystem, ihr habt ein eigenes Düngungssystem, jetzt macht ihr auch die Nachernteprozesse selber. Wir gehen jetzt da Stück für Stück rein. Ich würde gerne anfangen mit dem, was ihr eigentlich gepflanzt habt. Du hast mir gesagt, Ihr habt Saatgut aus Nicaragua, da wurde ich natürlich hellhörig. Wie kriegt man eigentlich Saatgut aus Nicaragua nach Sambia?
Ja, ich denke, die Frage fing eigentlich eher damit an, wieso überhaupt Saatgut aus Nicaragua? Und wir haben uns halt sehr, sehr stark mit den Sorten beschäftigt und sind überzeugt, dass in den Sorten sehr viele Fortschritte gemacht wurden in den letzten Jahren in Bezug auf Qualität, Produktivität und Resistenzen gegenüber Schädlingen und Krankheiten. Und wir sehen, oder ich habe gesehen von vorherigen Arbeiten, in denen ich involviert war, dass hier vor allem eben auch solche Hybridsorten aus Lateinamerika neben konventionelleren Pedigree gezüchteten Sorten aus Brasilien im Moment so etwas die Spitzenreiter sind, und eine dieser Sorten kommt eben aus Nicaragua und das ist eine der Sorten, die wir anbauen. Wie man die aus Nicaragua nach Sambia kriegt, ist eigentlich ganz einfach zu beantworten. Man braucht einfach sehr viel Geduld, um sich durch bürokratische Hürden zu kämpfen zwischen zwei nicht sehr weit entwickelten Staaten, die keine bilateralen Handelsabkommen haben. Und da gibt es einfach sehr viel Papierkram zu erledigen.
Ja, wie lange ging das?
Das ging jedes Mal unterschiedlich lang. Es kommt auch jedes Mal neue Sachen dazu oder alte natürlich fallen weg. Also der Prozess ist jedes Mal wieder neu. Ja. Wird jedes Mal wieder neu entdeckt. Aber so im Schnitt, denke ich, sitzen wir zwischen 2 Monaten und 8 Monaten. Das hat gut zu importieren.
Ja, ich glaub, das
und
ist
bei
eine
8 Monaten wird es dann problematisch langsam ja vom Saatgut her.
Ja. Ich glaube, es ist einfach auch eine Seite, die man nicht so oft hört. Aber es geht dann natürlich auch um geistiges Eigentum. Also wem gehört eigentlich eine Sorte? Wer hat die gezüchtet? Wird die geschützt oder nicht geschützt? Was habt ihr noch so? Was pflanzt ihr an? Ist alles Arabica oder auch Robustas?
Ja, wir pflanzen nur Arabica an und wir pflanzen eigentlich nur relativ moderne Sorten an. Modern mit Sorten ist immer mit Vorsicht zu genießen, weil die Entwicklung von Sorten dauert doch relativ lang. Also eine moderne Sorte für mich heißt eine Sorte, die mittlerweile zwischen 10 und 25 Jahren auf dem Markt ist. Eben, wir fokussieren vor allem auf Hybridsorten. Das sind Sorten, bei der der Vater und die Mutterpflanze sich unterscheiden. Also das sind zwei verschiedene Pflanzen, die gekreuzt werden und deren F1, sagt man dem, deren Kind wird dann als Pflanze angebaut. Das sind Sorten, die man selber nicht vermehren kann, die man immer nur direkt vom Eigentümer dieser Sorte beziehen kann. Aber die kommen mit gewissen verbesserten Eigenschaften. Und das ist etwas sehr Neues im Café. Also Hybridsorten im Café gibt es eben erst in den letzten. Also die erste Hybridsorte, die wirklich über Saatgut angepflanzt werden kann, die somit auch kommerziell verbreitet werden kann, die ist jetzt erst etwas mehr als 10 Jahre auf dem Markt. Mhm.
Ja, man kennt das mehr vom Wein, also die Piwis, die pilzwiderstandsfähigen Sorten. Man kennt das natürlich vom Mais, wirklich von größeren Kulturen. Im Kaffee ist das aber eben, du sagst, mit gewissen Vorzügen, ja, weil sie oft resistenter sind oder gezüchtet auf Resistenz gegen Kaffeerost meistens oder vielleicht weniger Wasser oder Dürre empfindlich sind. Wie zeichnet sich jetzt euer Hybrid aus? Für was ist der besonders gut gezüchtet worden?
Also wir benutzen verschiedene Sorten. Aber ich denke, was so etwas diese Hybridsorten charakterisiert, ist, dass der eine Elternteil ist eine hochproduktive Sorte, eine zwergwüchsige Sorte, also eine Sorte, die sich sehr gut für solche intensiven Anbaumethoden eignet. Und der andere Elternteil ist eine äthiopische Landrasse. Und das sind Sorten, die wirklich noch nicht gezüchtet sind, die man so in Äthiopien sucht und dann benutzt für die Zucht. Und die bringen eben Resistenzen und auch gewisse Qualitäten bezüglich dem Cup
sensorischen Qualitäten. Ja, ne? Ja. Okay, du hast es gesagt, vorneweg, Asi, er macht eine ziemlich intensive Art der Landwirtschaft. Du hast mir aber auch gesagt, ihr seid modern auf der einen Seite, auf der anderen Seite seid ihr aber nicht wie Brasilien. Aber du findest Brasilien total faszinierend, weil die Effizienz ziemlich hoch ist. So, sag mal, ist das ein brasilianischer Ansatz da, den ihr verfolgt? Und wie muss man sich vorstellen, wie sieht eine Plantage bei euch aus?
Ja, ich denke, das kommt sehr darauf an, was man jetzt heraussucht. Ich arbeite doch schon einige Zeit im Café und immer eben in den eher moderneren Kaffeeanbau auf größeren Flächen auch. Und ich würde jetzt sagen, sucht man sich das Bewässerungssystem als Thema aus, ja, dann sind wir sehr nah an nicht mal den traditionellen Kaffeeregionen in Brasilien, sondern an den neuen Kaffeeregionen in Brasilien. Bei uns ist das Kernanliegen bezüglich dem Bewässerungssystem ist die Effizienz, was so viel heißt wie wir wollen möglichst wenig Wasser benutzen und wir wollen möglichst wenig Energie brauchen, um dieses Wasser zu applizieren. Und dafür brauchen wir eigentlich zwei Sachen. Einerseits brauchen wir eine sehr gute agronomische Planung basierend auf Auswertung von Wetterdaten von unserer eigenen Wetterstation, Messungen im Feld und auf der anderen Seite brauchen wir ein hocheffizientes Bewässerungssystem. Und dieses Bewässerungssystem, was wir benutzen, das ist eine Kreisbewässerung. Dieses Bewässerungssystem, das haben wir direkt von Brasilien abgeschaut. Das wurde in Brasilien in der Cerrado entwickelt. Also in diesen neueren Anbaugebieten, Cerrado ist ja ziemlich das Ähnliche, wo wir uns auch in Afrika bewegen. Hier nennt man es einfach Savanne. Wir haben uns das von dort abgeschaut, haben das etwas angepasst an die Bedingungen in Afrika und haben das auf dem afrikanischen Kontinent eingeführt. Also wir sind die Ersten, die das eigentlich brasilianische Bewässerungssystem jetzt hier benutzen. Und deshalb würde ich sagen, ja, in dem Bereich sind wir sehr nah an der brasilianischen Produktion, aber in anderen Bereichen auch wieder nicht.
Wo nicht?
Im Gesamtkonzept zum Beispiel. Also was mich immer etwas irritiert in Brasilien ist, wenn man da über die Farmen geht, dass einem irgendwie wie die Natur fast fehlt. Also da steht halt wirklich Farm an Farm. Was man sich als Schweizer eigentlich gewöhnt sein sollte, aber ich bin jetzt doch schon eine Zeit lang in Asien und Afrika und habe mich auch etwas daran gewöhnt, dass es sehr viel Natur auch gibt oder wirkliche ursprüngliche Wälder, die unangetastet sind. Und das ist zum Beispiel etwas, wo wir sehr viel Wert drauf legen, also auf unserer Farm, die eben knapp 800 Hektaren sind, bewirtschaften wir nur genau die 200 Hektaren, die halt vorher auch schon unter Viehwirtschaft betrieben wurden und den ursprünglichen Miombo-Trockenwald, den wir auf der Farm haben, den schützen wir so, wie er ist, als Ausgleichszone zu unserer landwirtschaftlichen Nutzfläche.
Düngung braucht natürlich, da braucht es viel Dünger. Also ihr habt, durch das ihr wenig Schatten habt oder sich die Kaffeepflanzen gegenseitig Schatten geben, aber da ist es auch ist ein hohes Input, hohes Output-System. Was ist der Ansatz beim Düngen, den ihr da verfolgt?
Ja, ich denke, als Einleitung, was man vielleicht verstehen muss als Laie oder als jemand, der nicht in der Landwirtschaft arbeitet, die größte Herausforderung in Bezug auf die landwirtschaftlichen Treibhausgasemissionen ist die Düngung. Und das gilt unabhängig davon, ob man Kunstdünger oder organische Dünger anwendet, da jede Düngung zu einer temporär erhöhten Stickstoffkonzentration im Oberboden führt, was zu Emissionen aus dem Oberboden von dem Treibhausgas Stickoxid führt. Und unser Ziel von Anfang an war klar, dass wir möglichst klimaneutralen Kaffee produzieren wollen. Das eine unseren, Leitpunkte ist wirklich der Fußabdruck von unserem Kaffee. Und da haben wir halt einfach auch sehr viele verschiedene Systeme durchdacht und studiert und uns damit auseinandergesetzt. Wir sind relativ agronomielastig aufgestellt mit Luca und mir. Ja. Haben uns dann auf folgende Prinzipien geeinigt. Einerseits nutzen wir eine neue Ertragsschätzungsmethode, die wir selber entwickelt haben, die unsere Erträge sehr genau prognostiziert. Und dadurch können wir sehr genau düngen. Weil mit der Düngung muss man eigentlich die Nährstoffe ersetzen, die man aus dem Feld herausnimmt in Form von Kaffee. Das war der erste Schritt. In einem zweiten Schritt haben wir gesagt, wir haben sehr sandige Böden. Wir müssen die Speicherkapazität von unseren Böden verbessern. Deswegen bringen wir große Mengen jedes Jahr von Biochar-Mischung mit Kuhmist ein, um die Speicherkapazität unserer Böden zu erhöhen und somit eben auch wieder die Emissionen zu reduzieren. Und dann der dritte und wohl wichtigste Punkt in unserem System ist, wir benutzen ein Fertigation-System. Das ermöglicht es uns, sehr kleine Mengen von Pflanzennährstoffen in einer sehr hohen Frequenz durch das Bewässerungssystem direkt in den vom Kaffee durchwurzelten Boden einzubringen. Und weil wir sehr kleine Mengen in hoher Frequenz einbringen können, reduzieren wir jetzt diese temporären Erhöhungen vom Stickstoffgehalt im Oberboden. Und deshalb haben wir eben weniger Emissionen vom Treibhausgas Stickoxid.
Wie viel Kaffee werdet ihr pro Hektar ernten, wenn es dann mal so richtig losgeht mit der Produktion?
Wir streben an, zwischen 400 und 500 Tonnen Kaffee pro Jahr zu produzieren.
Ja, also das haben wir auch schon von Luca gehört. Das ist richtig viel Kaffee und da bin ich echt gespannt, wo da die Reise hingeht. Und ich freue mich dann auch irgendwann mal auf das erste Sample, da mal eure Kaffees zu verkosten. Ich weiß, ihr hattet jetzt gerade, ihr seid noch immer in der Ernte drin und habt jetzt auch das erste Mal weil es die erste Ernte war, mit Nachernteprozessen gearbeitet. Das heißt also, was habt ihr da gemacht? Habt ihr gewaschene Kaffees gemacht oder auch Naturals?
Wir machen eigentlich alles. Wir ernten natürlich zuerst von Hand, selektiv.
Die ganzen 200 Hektar werdet ihr dann noch von Hand ernten?
Selektiv, ja. Nur reife Kirschen. Ja, da unterscheiden wir uns sehr stark von Brasilien.
Ja, irgendwie hat sich die Frage jetzt bei mir gar nicht gestellt, weil ich dachte so, okay, hier macht es so brasilianisch. Und dachte ich ja, okay, gut, das ist, da habt ihr eine Armee an Pflückern dann irgendwann.
Ja, genau, aber das ist auch sehr wichtig für uns, weil das eigentlich den Beitrag, den wir auch hier zu der Region leisten, dass wir eben sehr viele Leute anstellen in einer Randregion, wo wo es eben wirklich zu wenig Arbeitsstellen gibt. Also so als Beispiel im Moment eigentlich, wo wir noch überhaupt nicht auf unserem Produktionsniveau sind, arbeiten wir mit 200 Personen pro Tag. Und das wird sich noch stark erhöhen. Was wir hauptsächlich machen, ein Fully Washed Coffee bei uns, ist das oft eine Dry Fermented. Das hat auch noch etwas mit, zumindest bis jetzt, mit mir zu tun. Wenn die Kunden etwas anderes meinen, dann
wird man das vielleicht auch verändert.
Ja, ich habe es auch einfach, mir schmeckt er sehr gut.
Das war Fridolin und jetzt gehen wir zurück ins Studio nach Basel. Aber ihr hört schon, was das Team von Mount Sunzu macht, ist State of the Art. Eine Kombination der neuesten Technologien, die aus Brasilien oder Kolumbien kommen. Die Fähigkeiten sind da, die Maschinerie auch. Aber ich wollte jetzt von Luca wissen, woher eigentlich die Motivation kommt, so ein Monsterprojekt zu stemmen.
Ich glaube, die Motivation, so etwas zu tun, kommt davon, dass wir alle einen großen Antrieb haben, grundsätzlich etwas zu machen. Also die zweite Reihe, die passt uns nicht so. Wir möchten gerne in der ersten Reihe stehen und selber etwas tun. Das Schicksal insofern selber in die Hand nehmen und unser Wissen so anwenden, dass es für uns den größten Nutzen hat und Sinn macht. Und wir haben ein bestimmtes Skillset uns erarbeitet in unserem Berufsleben, in unserer Ausbildung. Und das ist, was wir angewendet sehen wollen. Das ist sicher eine große Motivation. Und was wir uns wünschen mit diesem Projekt, ich spreche gerne von einem Vorzeigeprojekt oder von einem Modellfarm. Was wir sehen möchten damit ist, dass das Nachahmer findet, dass Leute kommen, das anschauen. Also wir lassen auch Fragen zu. Wir sagen nicht, dass wir alles wissen. Wir sind immer bereit für den Austausch, für den Dialog. Und wie gesagt, wenn jemand Fragen hat, dann sind wir offen, diese zu diskutieren. Also bei uns ist der Wissensaustausch, steht der im Vordergrund. Das ist etwas, was wir uns wünschen. Es gibt auch viele, die bereits gekommen sind, um das anzuschauen. Das freut uns sehr.
Ja.
Und das ist ein Ziel, das wir eigentlich möchten. Also etwas kreieren, das über diese Farm hinausgeht, das Nachahmer finden und so ein Zukunftsmodell für die Landwirtschaft oder zumindest für den Kaffee entwickeln können.
Was kamen da für Leute vorbei? Waren das Investoren, Produzenten, Händler, Röster?
Bis jetzt natürlich die Investoren sind zu uns gekommen, haben das angeschaut, aber dann auch, wir hatten Größen von Olam, also der Head of Agriculture war da, der Head of Engineering war bei uns, und die haben dann gesehen, wie wir das machen, waren sehr interessiert, haben ihre Eindrücke oder ihre Ideen auch uns mitgeteilt. Wir hatten auch Leute von der Forschung dabei, die das angeschaut haben. Also das sind schon Leute, die auf einer globalen Ebene mitspielen in der Kaffeeproduktion. Und dort ist es dann, was wir finden, das ist dann spannend, wenn wir mit solchen Leuten als Sparringpartner diskutieren können.
Spannend wird es auch dann, wenn wir über Volumen reden. Also 200 Hektar Land, da kann man richtig viel Kaffee produzieren. Von was geht ihr aus? Wie viel Menge wird es da geben oder sollte es geben pro Hektar?
Wir haben angestrebt, dass wir rund 2 Tonnen pro Hektar produzieren werden. Um das in ein Verhältnis zu setzen, der globale Durchschnitt ist irgendwo bei, sagen wir, 400 bis 500 Kilo pro Hektar. Also da sind wir beim 4- bis 5-fachen. Das ist realistisch, selbst jetzt bei der ersten Ernte, wenn die Pflanzen noch klein sind, haben wir rund 850 Kilogramm pro Hektar. Also dort sind wir schon, sagen wir, doppelt so viel wie der globale Durchschnitt. Und dann natürlich das hochskaliert auf die 200 Hektaren, wären das 400 Tonnen Kaffee.
Ja, das wären dann ein bisschen mehr als 20 Schiffscontainer. Wer wartet auf diesen Kaffee?
Korrekt, das ist etwa 20 Schiffscontainer. Jetzt in der ersten Ernte erwarten wir 3, vielleicht 4, wenn wir Glück haben. Und ob das viel ist oder wenig ist, ist auch immer ein bisschen eine Frage der Betrachtung. Ein Teil unseres Versprechens ist, dass wir eine vernünftige Menge Rohkaffee produzieren können und somit auch einen verlässlichen Partner sind. Wir möchten mittelgroße Röstereien bedienen, die dann sicher einen Container absorbieren können. Und wir wollen auch Röstern die Möglichkeit geben, zu wachsen oder mit uns zu wachsen. Wir wollen durch diese Größe auch die Planungsunsicherheiten von Röstern reduzieren oder mithelfen zu reduzieren. Und das ist eigentlich der Wunsch, dass wir auf solche mittelgroße Röstereien zugehen, die dann auch ein bestimmtes Volumen absorbieren können.
Es ist interessant. Wir haben vereinbart, wir reden ein bisschen über Zahlen, ja, auch ein bisschen über Volumen. Du sagst es ganz richtig. Also es kommt ein bisschen darauf an, aus welcher Perspektive man hier das betrachtet. Aber ihr habt jetzt dann 3 Container, die ihr verkaufen solltet, müsst. Denn jetzt wächst der Kaffee und ihr werdet in den nächsten Jahren 35 und dann 50 Hektar neu mit Kaffee bepflanzen. Und du hast gesagt, mittelgroße Röstereien, also alle Zahlen, die du jetzt genannt hast, sind für viele, wahrscheinlich die auch hier zuhören. Wir haben kleine Röstereien, die zuhören, mittelgroße und ganz große, aber ich glaube, für kleine Röstereien ist das wirklich, sind das astronomische Mengen. Deswegen ist vielleicht da weniger euer Markt. Du hast gesagt, bei mittelgroßen Röstereien könnte es da sein. Und trotzdem aber ihr habt noch keinen Track Record als Kaffeeproduzenten. Also ihr habt alles gemacht dafür, dass ihr jetzt starten könnt. Hey, wie einfach ist es denn, 3 Container Kaffee zu verticken?
Das wäre ein Blick in die Kristallkugel. Das kann ich jetzt noch nicht sagen. Was wir sehen ist, dass, oder anders begonnen, wir haben jetzt das erste Mal Samples, ja. Rohkaffee-Samples. Und wir sind jetzt noch am Ernten. Die Muster, die wir analysiert haben, die sind sehr vielversprechend. Die Qualität ist hoch. Der Kaffee ist sehr homogen. Die Bohnen sind groß. Wir sind begeistert vom Kaffee, den wir bis jetzt produzieren. Wir haben noch keine Verträge oder handfesten Deals. Aber was wir sehen, ist, dass das Interesse aus der Industrie doch groß ist. Und von jeder Größe kommt da auch das Interesse zurück. Und dann müssen wir schauen, ja, welche Partner passen dann zu uns. Aber was uns wichtig ist, dass es mehr ist als ein Verkauf von Kaffee als Commodity, als Rohstoff. Also die Wichtigkeit auf Qualität, auf Nachhaltigkeit, auf soziale Verantwortung. Das wollen wir auch sehen bei dem Abnehmer oder bei dem Partner. Und der Wunsch wäre dann auch, dass man mit jemandem arbeitet, längerfristig und etwas zusammen entwickelt, also gemeinsam irgendwie vielleicht eine eigene Verarbeitungsmethode dann erarbeitet. Mhm. Und für das würden wir Hand bieten. Also da haben wir auch die Fähigkeiten, die Infrastruktur im Sinne von Microlots, aber größer, also dass man sagt, okay, wir können jetzt 10 oder 20 Tonnen auf deinen Wunsch, mit deiner Verarbeitungsmethode können wir die herstellen und das dann Jahr ein, Jahr aus in einer Qualität, die replizierbar ist. Und so haben wir schon Interesse geweckt, aber wie sich das dann konkret herauszeigen wird, das kommen die nächsten Monate und dann schauen wir das an.
Wie schmeckt denn euer Kaffee?
Gute Frage. Also wir haben Washed und wir haben Naturals produziert. Mhm. Der Geschmack, die von den Naturals ist grundsätzlich sehr, sehr fruchtig. Wir haben da ein bisschen Jam, Zitrus, Noten dabei. Er ist süß, das kann man sagen. Aber ich glaube, das muss ich dann auch die Curator von Kaffeemacher einmal degustieren lassen, um da ein professionelles Urteil zu erhalten.
Mhm. Hey, du hast gesagt, es gibt Interesse. Was für Interesse? Ist es Interesse an euch, an dieser Geschichte, die wirklich sehr inspirierend ist? Ist es Interesse am Kaffee oder am Exotischen, so oh wow, Kaffee aus Sambia hatte ich noch nie. Wie ist dieses Interesse gelagert?
Also ich glaube, Sambia ist grundsätzlich ein Novum für viele Produzenten. die Landkarte, ja, die zeigt nicht wirklich Sambia, sondern andere Länder. Ich glaube, wir bieten aber darüber hinaus auch sehr viele Lösungen für Probleme, die Röster haben. Also über den Kaffee hinaus geht es auch darum, dass man, oder wie soll ich sagen, man spricht sehr viel über Traceability zum Beispiel. Man spricht sehr viel über die soziale Nachhaltigkeit, über den ökologischen Fußabdruck. Und dennoch haben viele Röster ein Problem damit oder Schwierigkeiten, um das dann transparent und glaubwürdig zu vermitteln. Und dort kommen wir ins Spiel, da wir das aus einer Hand quasi einen verlässlichen oder innovativen One-Stop-Shop können wir das anbieten, die Transparenz, die Glaubwürdigkeit in den Zahlen, die wir da liefern, ob das jetzt ein Fußabdruck ist oder ob ein sozialer Impact ist. Und dort spielen wir natürlich in ein Bedürfnis hinein, dass man abgedeckt haben möchte, aber viele Röster auch noch Probleme haben oder Schwierigkeiten haben, das wirklich ernsthaft und glaubwürdig abzudecken und dann auch zu kommunizieren.
Du zum Abschluss noch, du bist Gründer, du bist Unternehmer und du hast eine Vision und das da könnt ihr wahrscheinlich ganz viele nachspüren und nachfühlen, wie das so ist, wenn man eine Vision hat und ein Projekt, das jetzt gerade so entsteht. Wie sind so deine Nächte? Schlafst du gut?
Seit ich den Kaffee an den Bäumen sehe, ist das schon sehr viel besser. Das ist schön. Also ein Licht am Ende des Tunnels ist da. Für mich der Proof of Concept wird dann sein, wenn wir den Kaffee verkauft haben. Dann wissen wir wirklich, von Anfang bis zum Schluss haben wir es geschafft. Wir können es auch nächstes Jahr wieder schaffen und übernächstes Jahr dann auch und immer ein bisschen besser. Es gab schon Zeiten, wo es sehr, sehr streng war, hektisch war. Aber ich glaube, das ist einfach auch Teil der Natur oder meiner Natur, dass man, oder ich laufe zu Bestleistungen auf, wenn der Druck da ist, wenn man sich auch im Wettbewerb behaupten muss, also ich würde sagen positiver Wettbewerb, sportlich betrachtet. Und das macht mir auch Spaß. Also das muss man schon sagen, das ist vielleicht ein Charakterzug, den ich habe. Aber ich glaube auch, für Janik und für Fridolin, wir sind alle dort etwas ähnlich, dass man bereit ist, seine Zeit in ein Projekt zu investieren, dass man daran glaubt und daran festhält, auch wenn es schwierig ist, auch als Team daran arbeitet und nicht immer den direkten Nutzen maximieren will, sondern halt sagt, ja, nächstes Jahr oder in zwei oder in unserem Fall war es halt in fünf Jahren. Aber das ist schon eine Eigenschaft, die man haben muss, wenn man in so ein Projekt einsteigt.
Wovor hast du Angst?
Ich habe keine Angst mehr, glaube ich. Die Farm steht. Wir haben viele Hürden genommen. Wir haben gute Investoren. Ich glaube, die große Angst, die habe ich hinter mir gelassen. Jetzt sehe ich die nächsten Aufgaben sehe ich an der Verbesserung und an der Optimierung, an der Schärfung von unserer Farm.
Ich weiß nicht, wie es euch so geht, aber da reden zwei äußerst positive Unternehmer ziemlich entspannt über ein Projekt, das auch übermannen könnte, so scheint es. Aber Luca wie auch Fridolin, die wissen, was sie da tun. Die Vision ist groß, die Hoffnungen auch, aber ebenso die Erwartungen. Zum Beispiel von der Hundertschaft an Arbeitern, die jetzt und in den kommenden Jahren bei Mount Sun Tzu arbeiten werden. Ich habe das Gefühl, dass dieses Projekt wirklich funktionieren muss. Und gleichzeitig freue ich mich, wenn ich mit Luca in ein paar Jahren widerspreche, zurückschaue und wir dann sehen, wie weit sie schon gekommen sind. Bis zum nächsten Mal. Wir hören uns.